Hör mal, wer das scoutet, der Podcast der Barock Pirates. Dies war der erste Streich, doch der zweite folgt zugleich. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zur nächsten Aufnahme von Hör mal, wer das scoutet, dem Pirates Podcast. Eine weitere Episode nach dem 87-89 Sieg unserer MHP-Riesen bei den Centanix MBC. Und vor dem heutigen Spiel im Magenta Sportpokal gegen die Basketball-Löwen aus Braunschweig. Ja, und damit würde ich jetzt einfach mal direkt heute starten. Da ich den Podcast bis heute am Game Day aufnehme, versuche ich mich etwas kürzer zu halten, könnte etwas schwieriger werden. Aber es soll natürlich eine kleine Vorbereitung auf das Spiel heute gegen Braunschweig sein. Und es ist nochmal ein kleiner Rückblick auf das Spiel vergangenen Mittwoch beim MBC. Und mit diesem Spiel fangen wir auch an. Wie gesagt, ein 87-89 Sieg unserer Riesen. Teilweise lagen wir deutlich hinten. Im letzten Viertel haben wir dann irgendwie es noch geschafft, das ganze Spiel zu drehen. Gehen wir zu den Stats. Topscorer Nick Weiler-Bepp, 24 Punkte, 7 Rebounds, 8 Assists, 4 von 9 Dreiern. Wirklich starke Statistiken. Ebenfalls gut. Kadeen Carrington, 18 Punkte, 4 Assists. 3 von 4 Dreiern. Also hier sieht man schon mal die Dreier, die sitzen bei unseren beiden Guards. Und dazu noch Jalen Smith, 17 Punkte und 3 Steals in 19 Minuten 30. Das heißt, er hat fast in jeder gespielten Minute einen Punkt gemacht. Zum Vergleich zum Beispiel Nick Weiler-Bepp, 24 Punkte in 37 Minuten. Was natürlich ein Haufen Spielzeit für so einen Spieler ist. Insgesamt haben wir 40% Dreier getroffen und was nicht ganz so erfreulich war, wir haben das Rebound-Duell verloren und zwar ziemlich deutlich. So hatte der MBC am Ende 42 Rebounds, wir 31. Dafür haben wir bei den Assists gewonnen, 22-26, wir haben mehr Steals, 3-9 und wir haben deutlich weniger Turnover mit 15-4. Und jetzt fragt man sich, warum hat der MBC so deutlich mehr Rebounds? Sind es denn wirklich mehr Rebounds oder haben wir einfach öfters geworfen und dadurch, dass wir öfters geworfen haben, gab es natürlich auch mehr Chancen für einen Defensiv-Rebound beim MBC? Aber diesen Statistik oder diesen Ansatz habe ich verfolgt. Ich dachte, das könnte eventuell sein. Allerdings ist es auf jeden Fall nicht so. Es gibt so eine kleine Kennzahl, die besagt, wie viele Defensive Rebounds du holst. Also, wie soll ich es erklären? Es ist eine Prozentzahl, die dir angibt, wie viele der möglichen Defensive Rebounds du auch geholt hast. Heißt, du, ja, so funktioniert das Ganze. Und sie bildet, oder es ist dann einfach eine Kennzahl, die dir zeigt, wie gut hat deine Mannschaft dann wirklich gereboundet. Und sie setzt einfach die Würfe dann auch noch ein bisschen ins Verhältnis. Weil es kann ja sein, dass ein Rebound-Duell 40-40 ausgeht, das eine Team aber deutlich besser getroffen hat und dadurch dem Gegnerteam viel weniger Rebound-Chancen gegeben hat. Das war auch mein Ansatz. Hat mich schwer enttäuscht. Auch dieses Duell haben wir mit 82,5% im Vergleich zu 72,73% deutlich verloren. Das heißt, wir haben deutlich schlechter gereboundet im Spiel gegen den MBC. Kommen wir noch so ein bisschen zum allgemeinen Eindruck. Man hat so einen unbedingten Siegeswillen gemerkt. Am Ende haben Carrington, Weiler-Bepp, Smith extrem aufgedreht. Ich erinnere mich da noch an die eigentlich spielentscheidende Szene, wo Jalen Smith den Ball in den Korb wirft und den Ball irgendwie unter dem Korb annimmt. Es sieht alles andere als geplant aus, aber er hat trotzdem den Ball, wirft nicht so weit vom Korb entfernt und trifft und wird damit so ein bisschen auch noch zu einem der Matchwinner. Davon abgesehen hat er 17 Punkte gemacht, also wirklich Hut ab Jalen Smith fürs erste Spiel in der BBL, sehr stark. Ich denke, wir werden das nicht jedes Spiel erwarten können von ihm, allerdings guter erster Auftritt von ihm, auch von Kadeen Carrington und Nick Weiler-Bepp. Also Nick Weiler-Bepp 24 Punkte, 7 Rebounds, 8 Assists, wie gesagt, das sind Statistiken, die haben wir das letzte Mal unter Thomas Walkup gesehen. Ich denke wirklich, der letzte Spieler, der so nah im Ludwigsburger Trikot an einem Triple-Double dran war, war Thomas Walkup. Und Nick Wallabep ist ein Spieler, der mich in vielerlei Hinsicht an Thomas Walkup bisher erinnert. Unter anderem auch an der ganzen Dreierquotengeschichte. Weil wenn ich mich jetzt nicht täusche, war die Dreierquote von Nick Wallabep am College nicht so überragend. Und ähnliches war ja bei Thomas Walkup auch der Fall. Jetzt hat Nick Wallabep 4 von 9 Dreiern getroffen. In der Vorbereitung hat er öfters an die 50% Dreier getroffen. Da könnte wirklich eine ähnliche Entwicklung entstehen und wäre auf jeden Fall spannend zu beobachten. Des Weiteren war die Defensive natürlich noch ein Punkt, den man ansprechen muss. 15 gegnerische Turnover sind natürlich gut. Könnte noch ein bisschen höher sein, aber 15 gegnerische Turnover in einem Schnitt wäre wirklich extrem gut. Dazu 4 eigene Ballverluste ist sehr, sehr gut. Aber die Defense war noch nicht ganz auf diesem Niveau, auf dem sie sein sollte. 87 Gegenpunkte sprechen da ja dann doch eine deutlichere Sprache. Und es ist auch immer wieder vorgekommen, dass der MBC die Verteidigung relativ gut ausspielen konnte. Da haben dann die Rotation noch nicht gepasst, da hat die Abstimmung noch nicht gepasst, da hat die Help-Defense noch nicht gepasst. Könnte sein, dass es einfach kein so guter Tag war, oder es kann einfach sein, dass die Spieler dieses ganze System und dieses ganze die ganze Help-Defense und wie alles aufgebaut ist, noch nicht ganz verstanden haben. Da gibt es auf Twitter, ich weiß den Usernamen gerade nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall, es ist, glaube ich, ein Redakteur von Basketball.de, der sich zwei Verteidigungssysteme im Pick-and-Roll angeschaut hat, das Brose Bamberg unter Raul Moors und Ulm unter Jakalakovic spielen. Und da sieht man, das Ganze ist einstudiert und sieht echt extrem gut aus. Bei uns wird man sehen, wie die Rotationen diese Saison laufen werden. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es noch, oder es würde mich schwer enttäuschen, wenn es nicht noch deutlich besser werden würde. Allerdings, auch gegen Frankfurt haben wir letzte Saison ein erstes gutes Spiel gemacht. Danach ging es ein bisschen bergab. Deshalb warten wir mal ab. Heute dann das Spiel gegen Braunschweig wird vielleicht ein kleiner Gradmesser noch sein. Was fällt noch auf? Wir haben mehr Assists als der Gegner. Das heißt, der Ball läuft gut in der Offensive. Da fallen mir gerade Spieler wie Jairus Lyles ein, wie Kadeen Carrington, wie Nick Wallabep, die alle um die 4-8 Assists haben. Das ist wirklich ein guter Wert. Auch die 4 eigenen Ballverluste ist ein sehr guter Wert. Das heißt, wir haben den Ball sicher nach vorne gebracht, auch gegen die teilweise Press-Defense des MBCs und gegen einen Trainer mit Wojciech Kanminski, der diese Saison eigentlich den Wert vor allem auf die Defensive legen möchte, beziehungsweise jetzt zumindest am Anfang. Von dem her, wenig Ballverluste, viele Assists. Unsere Stärke ist diese Saison auf jeden Fall die Guard-Position. Auch wenn es wahrscheinlich von den Flügeln noch ein bisschen mehr kommen wird, in Form von Thomas Wimbush, der ja gegen den MBC wirklich einen rabenschwarzen Tag hatte, 10 Minuten am Ende nur gespielt hat und einfach nicht auf dem gewohnten Niveau war. Von dem her, ich denke, da können wir noch ein bisschen mehr erwarten. Und dann kommen wir allerdings auch schon zu meiner Problemposition. Und das ist die Position des Centers. In Weißenfels war Hans Brase nicht so stark, wie er sein kann, wie er in der Vorbereitung auch war. Er hatte Probleme und auch Jonas Wohlfahrt-Bottermann mit 16 Minuten hat er jetzt relativ viel gespielt. 2 Punkte, 4 Rebounds. Er ist noch nicht auf dem Niveau, auf dem er sein sollte für uns. Gerade wenn wir mit einer Center-Rotation aktuell von Hans Brase, Ariel Hook-Porti und Jonas Wohlfahrt-Bottermann spielen, dass das zu wenig, was Wohlfahrt-Bottermann aktuell bringt, was aber natürlich der Angeschlagenheit in der Vorbereitung zugrunde liegen könnte. Das war so der kleine Blick mal auf den Sieg gegen den MBC. In Zukunft versuche ich, die Analysen detaillierter zu bringen. Unsere Spiele noch einmal anzuschauen. Ich versuche die Spiele unseres nächsten oder ein Spiel zumindest des nächsten Gegners anzuschauen. Versuche dann genauer auf die Gegner und auf unser Spiel und unsere Probleme einzugehen. Durch die kurze Zeit jetzt zwischen dem MBC und Braunschweig hat es mir nicht gereicht, weshalb wir jetzt bei Braunschweig ein ähnliches Format machen wie gegen den MBC. Ich möchte ein bisschen was über Braunschweig erzählen. Wir reden über den Trainer, wir reden über den Kader, also nicht nur über die Players to watch, sondern wir reden dieses Mal über den kompletten Kader. Ich denke, das macht mehr Sinn, dass wir den ganzen Kader einfach unter das Auge nehmen, unter die Lupe nehmen. Wir reden über die vorherigen Begegnungen und dann kommen noch ein paar Keys, die wir beachten sollten, um dieses Spiel möglichst für uns zu entscheiden. Fangen wir an beim Trainer. Der Trainer ist Pete Strobel, ist ein Österreicher bzw. ein Amerikaner mit österreichischer Staatsbürgerschaft, der fließend Deutsch spricht. Er ist vor der Saison jetzt neu zu den Basketball-Löwen aus Braunschweig gekommen als Head Coach, war davor 3 Jahre Assistent in Ulm von Thorsten Leibenhardt. Er ist ein sehr aktiver Twitter-User, der auch öfters mal über Spieler etwas schreibt. Relativ interessant eigentlich zu verfolgen. Allerdings in der Vorbereitung gab es relativ viel Kritik an ihm von Seiten der Braunschweiger Fans, nachzulesen auf Schönen Dank. Dort wurde ihm vor allem fehlendes In-Game-Coaching, Untätigkeit vorgeworfen, dass er bei den Spielen mit verschränkten Armen dasteht und nicht wirklich auf das Spiel einwirkt von außen. Und auch die Kaderzusammenstellung wurde kritisiert. Es sind 2 Spieler in Braunschweig, die mittlerweile schon nicht mehr in Braunschweig wieder sind. Das ist zum einen Gage Davis, der aus der 2. NCAA kam und die Verantwortlichen nicht wirklich überzeugt hat. Dafür kam Trevor Reelford, der letzte Saison noch beim MBC war. Und der andere Spieler ist Sascha Kilia-Jones. Der kam aus Prag und die Frage ist, weshalb er gehen musste. Dort wurde Stillschweigen vereinbart, eventuell war es eine Verletzung. Zumindest hat er am Anfang der Vorbereitung wegen einer Verletzung mal gefehlt, am Knie war, wenn ich mich nicht täusche jetzt. Für ihn kam dann in den Kader Alexander Marelia, letzte Saison bei den Centenics MBC. Und ja, man muss jetzt abwarten, wie Pete Strobel sich in seiner ersten Saison als Head Coach schlägt. Potenzial hat er auf jeden Fall, einen talentierten Kader hat er auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall etwas, das hier entstehen könnte in Braunschweig. Wenn da nicht die ganze Geschichte im Sommer gewesen wäre mit dem langjährigen Nachwuchstrainer Livio Kallin. Bei Livio ist es so, Livio ist so quasi der Entdecker und der Förderer von Dennis Schröder. Dennis Schröder ist ja Gesellschafter bei den Basketball-Löwen. Und dieser wurde vor der Saison während der WM in China vor die Tür gesetzt. Dieser ist mittlerweile rechtlich gegen diesen Schritt des Vereins vorgegangen. Wie es da aussieht, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall war natürlich Dennis Schröder überhaupt nicht amused. Ähnliches gilt für andere Braunschweiger Jungs wie Yannick Frese, Daniel Theiss oder Lukas Meisner, die alle ein sehr gutes Verhältnis zu Livio haben. Und von dem her gab es da auch nochmal Unruhe im Sommer. Es wurde spekuliert, dass vielleicht Dennis Schröder nicht länger Gesellschafter der Basketball-Löwen Braunschweig sein könnte. Von dem her wird man auch da abwarten müssen, wie das Ganze vor sich geht. Bisher hat man noch nicht wirklich eine Entscheidung von Schröder gehört. Ich denke, da werden jetzt aktuell interne Gespräche laufen. Ich denke mal, er wird nicht sehr amused sein, dass Livio Kallin nicht mehr Trainer ist, der nicht mehr für den Nachwuchs zuständig ist. Und da wird man auf jeden Fall noch schauen müssen. Also machen wir jetzt mal weiter mit dem Kader, nachdem wir so ein bisschen Vereinspolitik besprochen haben. Und wir fangen mal mit den Guards an. Also ich mache 3 Kategorien, weil mittlerweile kannst du ja im Basketball nicht mehr sagen, das ist der Point Guard, das ist der Shooting Guard, das ist der Small Forward und so weiter und so weiter. Sondern der Basketball ist mittlerweile viel mehr unterteilt in Guards, in Flügelspieler und in Big Man. Und du kannst natürlich von jeder Gattung unterschiedlich viele auf dem Feld haben. Du kannst mit 3 Guards spielen, 1 Flügelspieler, 1 Big Man. Du kannst mit 1 Guard 2 Flügelspielern und 2 Big Man spielen und so weiter und so weiter. Das ist alles kombinierbar, nur wichtig ist, dass du eigentlich immer mindestens 1 Guard auf dem Feld natürlich hast und 1 Big Man. Fangen wir bei den Guards an. Dort haben wir Tommy Klipheisch, Trevor Reelford, Lukas Wank und Garay Seeb. Wie gesagt, Reelford kam vom MBC, hat letzte Saison dort 13 Punkte, 5,2 Assists aufgelegt, hat auf jeden Fall seine Klasse nachgewiesen. Lukas Wank ist ein großer Spieler, fast 2 Meter, kann den Ball bringen, kam jetzt von Chemnitz aus der Pro A, hat dort knapp, ja, 9 Punkte im Schnitt gemacht, 3 Rebounds, fast 3 Assists pro Spiel. Auch dort hat er gut performt, hat auf jeden Fall sich den Sprung in die erste Liga verdient. Und er kann die Point Guard Position auch begleiten mit 1,98, was natürlich ein Riesenvorteil ist. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich ein großer Fan von großen Point Guards bin. Von dem her, Lukas Wanga auf jeden Fall ein interessanter Spieler, auch aufgrund seines Alters. Der Junge ist gerade mal 22. Weiter geht's mit Garay Seb, kam vor der Saison aus Frankfurt. Dort hat er nicht wirklich den Durchbruch geschafft. 3 Punkte in 26 Spielen, 2,7 Rebounds, 1,6 Assists, aber über 3 Fouls pro Spiel. Seb ist auf jeden Fall jetzt nach Braunschweig gegangen, um zu versuchen, den Sprung in die erste Liga jetzt endlich mal richtig zu schaffen. Dann geht es noch weiter natürlich mit dem Kapitän, mit Tommy Klepeisch. Letzte Saison hat er nochmal einen weiteren Sprung gemacht. Das ist jetzt, glaube ich, die 4. Saison in Braunschweig. Die erste war noch nicht so überragend, da hat er durchschnittliche Quoten gehabt. Letzte Saison war aber wirklich extrem stark. Dann 10,4 Punkte bei 41%, fast 42% Dreiern. Eine Freiwurfquote von fast 90%, 4,7 Assists. Ist ein Top-Werfer, der Österreicher, hat sich immer weiterentwickelt und wird auch diese Saison noch ein Spiel oder wird auch diese Saison sich noch weiterentwickeln und noch wichtiger werden für die Basketball-Löwen aus Braunschweig. Du hast viele Spieler im Braunschweiger Kader, die den Ball bringen können. Eben Spieler wie Wank, wie Seb, Realford und Klepeisch. Wobei Klepeisch wirklich eher ein Spieler ist für mich, der auf die 2 gehört, weil er werfen kann. Mit Realford und Klepeisch hast du auf jeden Fall Firepower. Beide haben gute Quoten aufgelegt. Wank und Seb sind eher unerfahren. Sie müssen zeigen, dass sie das Zeug für die Bundesliga haben. Gerade einem Lukas Wank traue ich es aber auf jeden Fall eigentlich zu. Der hat sich jetzt auch immer weiterentwickelt, ist jetzt 22 Jahre alt. Garay Seb ist ebenfalls 22, also hat auch noch einiges an Potenzial zu bieten. Auch wenn man es ist eigentlich verblüffend, dass Garay Seb erst 22 ist, denn er war jetzt, glaube ich, 4 Saisons in Frankfurt und war davor auch schon bei Bremerhaven auf dem Radar. Von dem her auf jeden Fall ein gutes Talent, das jetzt auf jeden Fall mal zeigen muss, dass er den Sprung in die erste Liga auch schaffen kann. Weiter geht es dann mit den Flügelspielern und da begegnen wir natürlich einem uns bekannten Spieler, Karim Jallo. Auf den Flügeln, oder sagen wir es mal so, unter die Flügelspieler habe ich eingeordnet Karim Jallo, Kostia Muschidi und Henry Bono. Jallo, ex-Ludwigsburger, letzter Saison natürlich bei uns im, sagen wir mal, verbesserungswürdigen Riesenkader. Er bringt einfach extrem viel Athletik mit, allerdings jetzt nicht wirklich die besten Wurfquoten. Gut, sein 2-Punkte-Bereich mit 50% ist wirklich in Ordnung. Der Dreierbereich mit 35% ist okay, nicht überragend, aber okay. Und die Freiwürfe mit 67% waren natürlich verbesserungswürdig. Dazu allerdings noch 3,4 Rebounds bei 5,7 Punkten. Es war eine gute Saison, aber keine überragende. Ich denke mal, dass er dennoch zu teuer sein dürfte, um ihn halten zu können. Braunschweig hat sein Budget sehr gut gebündelt, haben mit Kostia Muschidi und Karim Jallo zwei wahrscheinlich nicht gerade billige, aber sehr talentierte junge Spieler geholt. Wird man schauen müssen. Zu Jallo wollte ich noch sagen, der Dreier ist nur bedingt stabil. Hat man letzte Saison ja öfters mal bei uns gesehen gegen Göttingen. Allerdings 3 von 3 Dreiern, wirklich eine Top-Ausbeute. Quote hat allgemein gepasst. Weiter geht's mit Kostia Muschidi. Kommt zurück aus Serbien, hat letzte Saison für Mega B-Max und Belgrad gespielt in Serbien, 11,6 Punkte, 3,7 Rebounds. Für ihn eigentlich eine wirklich erschreckende, wenn ich so die Statistiken anschaue, eine erschreckende Dreierquote von 23,5%. Und wenn ich hier auf meinen Statistikbogen schaue, in den letzten 3 Saisons ist seine Dreierquote immer weiter gesunken, von 30% auf 28% und jetzt auf 23%. Das Ganze hat aber natürlich auch mit Verletzungen zu tun. Kostia Muschidi ist eigentlich ein Top-Talent, der jetzt zuletzt in Serbien war, davor in Straßburg, eigentlich aus Bonn kommt. hat in den deutschen Jugendteams extrem gut performt. Ich erinnere mich da an das Albert-Schweitzer-Turnier, was er wirklich extrem stark bestritten hat. Ich glaube, er wurde auch MVP des Turniers. Sein einziges Problem ist so ein bisschen, wurde ihm immer nachgesagt, der Charakter, die Arbeitseinstellung, wie sich das in Serbien verändert hat, kann ich nicht beurteilen. Da habe ich ihn nicht verfolgt. Aber er ist einfach ein bisschen verletzungsanfällig. Muschidi ist des Öfteren leider verletzt gewesen und hat so seinen Status von einem potenziellen NBA-Spieler auf jeden Fall aktuell eingebüßt. Ist auf jeden Fall ein Spieler, der jetzt diese Saison alles reinhängen wird bei Braunschweig, weil er vermutlich sein Ziel, in die NBA zu kommen, nicht so einfach aufgeben wird. Und deshalb wird er auf jeden Fall alles reinhauen, um dieses Ziel vielleicht zu erreichen. Mit Pete Strobel hat er einen Trainer, der auf junge Spieler setzt. Im ersten Spiel Kostja Muschidi auch wieder zweistellig gepunktet. Und hier ist auf jeden Fall interessant zu beobachten, wie er sich entwickelt. Ich werde auf jeden Fall Kostja Muschidi beobachten. Ich finde ihn einen enorm interessanten Spieler. Und ich hoffe, er wird sich so entwickeln, wie er sich selber das auch vorstellt. Der letzte Spieler unter den Flügelspielen ist Henry Bruno. Bruno war in eher unbekannten Ligen und muss sich jetzt natürlich auf BBL-Niveau erstmal beweisen. War zuletzt in Lahti unterwegs. Davor war er in Italien unterwegs, allerdings nie in den hohen Klassen. Von dem her wird man abwarten müssen, wie er sich jetzt auf BBL-Niveau schlägt. Bei Lahti hat er in den letzten zwei Saisons 21 und 18 Punkte im Schnitt gemacht. Das sind ja wirklich große oder sehr gute Zahlen. Allerdings ist es eben auch nur die finnische Liga. Und gerade in der letzten Saison ist auch sein 3-Punkte-Wurf relativ gut gefallen mit fast 42%. Dazu 8,1 Rebound. Also seine Statistiken in Finnland sind gut. Wie er das Ganze dann in Deutschland umsetzen kann, in einer deutlich besseren Liga, wird man sehen. Vor allem, er ist eben schon 28. Aber man wird sehen müssen, wie er sich schlägt. Auf jeden Fall im Big-Sonderheft wurde er von der Big als der beste Verteidiger der Braunschweiger und als Klugei beschrieben. Hier wird man abwarten müssen. Im ersten Spiel hat Bruno gefehlt, war krank. Ich glaube, Magen-Darm. Von dem her wird es interessant sein, wie weit ist er? Ist er heute fit? Wird er spielen können? Und was gibt es zu den Flügelspielern zu sagen? Alle drei haben relativ viel Athletik, sind teilweise gute Verteidiger. Muschidi muss man abwarten, wie er sich auf BBL-Niveau in der Verteidigung noch schlägt. Diallo wissen wir, er kann es eigentlich. Und Bruno gilt auch als guter Verteidiger. Und man hat einfach mit Karim Diallo und Kostja Muschidi zwei extrem talentierte Spieler, die die nächsten Schritte machen wollen, die beide teilweise auf dem NBA-Radar waren, die jetzt beide wahrscheinlich nicht billig sind, aber beide enormes Potenzial haben. Man muss schauen, wie sie es ausnutzen können. Diallo letztes Spiel, glaube ich, mit 18 Punkten und 8 Rebounds ungefähr. Kann er das Ganze wiederholen oder ist es so wie letzte Saison bei uns, als er im ersten Spiel gegen Frankfurt 24 Punkte gemacht hat und danach deutlich abgefallen ist? Das gilt es auf jeden Fall jetzt mal abzuwarten und lässt uns dann zu den Big Men kommen. Was hat Braunschweig auf den großen Positionen? Natürlich Scott Atherton. Dazu noch Alexander Marelia, letzte Saison MBC, Joe Lawson, letzte Saison Chemnitz und Lars Lagerpusch, der eigene Jungspund. Was gibt es zu den Spielern zu sagen? Fangen wir mal direkt bei der größten Kante an mit Scott Atherton. Letzte Saison 17,8 Punkte bei Braunschweig, 9,4 Rebounds. Die Saison davor 17,3 Punkte, 9,6 Rebounds. Atherton ist einer der besten Center der Liga, ohne Wenn und Aber. Er ist seit Jahren ein Wunschspieler von mir, schon nach seiner Zeit in Göttingen, vor allem nach der ersten Saison in Braunschweig. Er ist ein Spieler, der ist eigentlich viel zu gut für Braunschweig. Also Atherton könnte locker meinetwegen bei Ulm, Oldenburg oder ähnlichen Niveaus spielen. Also bei Teams, die ein Budget zwischen 6 und 8 Millionen haben. Vielleicht sogar noch bei noch besseren Teams. Aber Atherton ist einfach kein Spieler, der nur nach dem Geld hinterherjagt. Deshalb hat er jetzt auch in Braunschweig verlängert. Und ich muss sagen, da bin ich echt extrem neidisch. Und da sehe ich auf jeden Fall schon mal einen Key-Fact, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Wie kriegen wir Scott Atherton in Schacht? Gegen Göttingen nur 3 Rebounds in Anführungszeichen. Ja, heißt leider nicht viel. Weiter geht es dann mit Alexander Marelia, ein Spieler, der letzte Saison als Center beim MBC gespielt hat. Dort 10,1 Punkt 2,8 Rebounds nur, das ist eigentlich wirklich eine schwache Rebound-Quote für einen Center mit 2,8 Rebounds. Morelia ist 2,7 Meter groß und er wiegt nur 96 Kilogramm. Das heißt, er ist einfach ein langer Schlacks und deshalb hat er auch gegen Göttingen des Öfteren auch auf der Position 4 neben Atherton gespielt. Er wird wahrscheinlich dann bei Braunschweig weniger auf der Center-Position spielen. Wobei, natürlich kann auch ein Grund sein, dass er vor allem auf der 4 gespielt hat, dass Henry Vono nicht dabei war, der auf der 4 spielen kann. Von dem her wird man da noch ein bisschen abwarten müssen, wie Marella sich weiter im Saisonverlauf schlägt. Sein erstes Spiel gegen Göttingen war anscheinend sehr stark. Die Braunschweiger waren ein bisschen aus dem Häuschen. Er hat mit sehr viel Ruhe gespielt unter dem Korb. Er hat freie Spieler gefunden. Er hat klug agiert und am Ende des Tages hat er auch keinen einzigen Fehlwurf gehabt. Ich glaube, 18 Punkte waren es auch. Auf jeden Fall ein gutes Spiel. Mal schauen, wie wir ihn in Zaum halten können. Ob er wieder viel auf der Position 4 spielen wird, dann bekommt er es mit Tanner Lasner und mit Thomas Wimbush zu tun. Oder ob er dann mehr auf die Position 5 gehen wird und es dann mit Hans Brase und Jonas Wohlfahrt Bottermann zu tun bekommt. Das genaue Gegenteil ist dann Joe Lawson. Ne? Joe Lawson ist kleiner, ist bulliger, hat mehr Kraft als Morelia, ist dafür 6 cm kleiner. Ist ein kräftiger Big Man, der sich von der zweiten Liga hochgearbeitet hat. Letzte Saison dann zum ersten Mal für Crailsheim gespielt hat. Davor bei Chemnitz in der zweiten Liga 13 Punkte, 8 Rebounds im Schnitt. Für Crailsheim 10,6 Punkte, 4,2 Rebounds, akzeptable Quoten. Selbst aus dem Dreipunktebereich mit 34 von 80 Dreiern, fast 50%, also 42% insgesamt. Gute Quoten, bulliger Spieler. Man muss abwarten, wie er sich jetzt auf besserem Niveau schlägt, gerade bei Braunschweig. Er ist ein Spieler, den ich mir bei Ludwigsburg zu seinen Chemnitzer Zeiten vorstellen hätte können, der jetzt allerdings nicht unbedingt einer meiner Wunschspieler gewesen wäre, auch schon 27. Aber auf jeden Fall ein guter Gegenpart zu einem Spieler wie Alexander Morelia, der einfach kräftiger ist, dafür kleiner. Muss man auf jeden Fall mal schauen, wie wir die beiden in den Griff bekommen können. Und dann mit Lars Lagerpusch noch ein Talent, das sich noch entwickeln muss, das natürlich viel Konkurrenz auf seiner Position hat. Letzte Saison in 35 Spielen immerhin gespielt, dabei 2,7 Punkte. Die Quoten sind in Ordnung. Man muss auf jeden Fall schauen, wie sehr er sich entwickelt. Der Junge ist ja erst 21, von dem her hat er noch Zeit und er hat auf jeden Fall viel Konkurrenz. Was bleibt zu den Big Men zu sagen? Mit Scott Atherton hat man einen überragenden Big Man, einen dominanten Spieler, der jederzeit dir ein Double-Double von 18 und 12 auflegen kann. Wenn es doof läuft, hast du sogar ein 20-15 Double-Double auf dem Scoreboard. Mit Morelia hat man nochmal mehr Größe, man kann es mit zwei großen Spielern spielen oder man spielt mit Lawson kleiner und kräftiger. Die Big Man-Rotation und die Guard-Rotation sind auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern, muss ich auf jeden Fall sagen. Auch die Forwards gefallen mir. Henry Bono ist so ein bisschen das Fragezeichen. Aber mit dem Wechsel von Gage Davis zu Trevor Reelford und Sasha Killia-Jones zu Alexander Morelia auf jeden Fall zwei gute Transfers vorgenommen, noch zwei gute Tausch arrangiert und mal schauen, wie sich Braunschweig gegen uns schlägt. Kommen wir zu den vorherigen Begegnungen, ein bisschen anders aufgeteilt wie gegen den MBC. Das letzte Spiel von Braunschweig war das Spiel gegen die BG Göttingen. Erster Spieltag, 96-77 Sieg. Und dann fangen wir mal mit der Vorbereitung noch an. Es gab ein 100-83 gegen Hagen, ein 84-83 Sieg gegen Bremerhaven. Eine 80-83 Niederlage gegen die Dragons. Dann gab es nochmal einen Sieg gegen Bremerhaven mit 83-66. Eine Niederlage gegen Rastafechter mit 76-89. Eine Niederlage gegen Alba Berlin mit 69-87. Sowie ein Highscoring-Win mit 115-101 gegen Paderborn. Und nach diesem Spiel ist bei vielen Braunschweig-Fans die Alarmglocken losgegangen, weil 101 Punkt zulassen gegen einen Zweitligisten ist dann doch schon relativ viel. Aber man muss auch sagen, Braunschweig oft sehr gut gescored. Mit Reford, Mushidi, mit Everton hat man auf jeden Fall Spieler, die scoren können. Es gab einige Spieler, die in den Vorbereitungsspielen zweistellig gepunktet haben. Everton des Öfteren, Jallo des Öfteren, Mushidi des Öfteren. Von dem her muss man schauen, auch Tommy Klipasch hat wieder im letzten Spiel relativ gut gespielt. Es gab Niederlagen gegen Teams wie die Dragons aus dem Artland, gegen Vechta, gegen Berlin. Siege eigentlich nur gegen Zweitligateams, sowie das erste Saisonspiel gegen Göttingen. Allerdings würde ich dieses Spiel von Göttingen nicht überbewerten, weil Göttingen war in diesem Spiel wirklich nicht gut. Es hat wenig gepasst bei Göttingen. Waren defensiv nicht auf Augenhöhe, bestanden eigentlich nur aus Terry Allen und Bennett Hund. Von dem her würde ich das Spiel noch nicht überbewerten. Vor allem, wenn man dann auf eine Statistik schaut, nämlich Braunschweig hatte 22 Turnover. Das war dann, hatten sie noch eine Dreierquote von 48%, insgesamt 60% aus dem Feld, Göttingen zum Vergleich unter 40%. Von dem her, das Spiel heute wird wieder ein ganz anderes sein. Wir sind vermutlich, oder ich würde uns besser einschätzen als Göttingen. Göttingen hat allgemein einen schlechten Tag. Dort passt viel noch nicht mit dem Point Guard und dann Kian Anderson. Von dem her wird es heute ein ganz anderes Spiel auf jeden Fall sein. Und das lässt mich jetzt zu den Key Facts kommen. Was müssen wir tun? Wie müssen wir gegen Braunschweig gewinnen? Beziehungsweise was müssen wir tun? Worauf müssen wir achten, um gegen Braunschweig zu gewinnen? Turnover. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du Braunschweig zu Turnover zwingst. Göttingen hat es geschafft, dass Braunschweig 22 Turnover hatte. Das ist ein Haufen. Im Vergleich dazu, der MBC hatte gegen uns 15. Wenn wir es also schaffen, den Braunschweigern des Öfteren den Ball zu klauen und sie wieder an die 20 Turnover zu kriegen und dabei selber auf den Ball aufpassen und unter 10 bleiben, haben wir auf jeden Fall eine gute Chance, weil wir einfach deutlich mehr Würfe bekommen als die Braunschweiger. Hier ist es auf jeden Fall wichtig, eine gute Verteidigung zu spielen, gut zu pressen. Wir haben viele Spieler, die die den Ball gut klauen können mit Jalen Smith, Travis Lyles, Kadeen Carrington, auch Nick Weiler-Babb. Von dem her wird es da auf jeden Fall wichtig sein, dass wir in der Defense aufmerksam sind, dass wir die Braunschweiger zu Turnover zwingen und dadurch einfach deutlich mehr Würfe bekommen. Dreierverteidigung. Im letzten Spiel Braunschweig 48% Dreier, wir selber 40%. Du musst die Schützen verteidigen. Kostja Mushidi kann, wenn er einen guten Tag hat, heiß laufen. Tommy Klepeisch ist ein sehr guter Schütze. Den musst du auf jeden Fall bewachen. Terrell Reford ist ein sehr guter Schütze, den du bewachen musst. Henry Prono hat in Finnland gut geworfen. Joe Lawson hat gut geworfen. Es gibt viele Spieler, die du einfach an der Dreierlinie gut verteidigen musst, wo du vielleicht switchen musst. Das Switchen war noch gegen den MBC ein bisschen das Problem. Die Help-Defense war noch das Problem, das ausgeholfen wird, wo ausgeholfen werden muss und die Help-Defense bzw. die Rotation dann so klappt, dass der Gegenspieler des Spielers, der hilft, auch wieder gedeckt wird. Es muss auf jeden Fall besser werden, weil sonst kann es gut passieren, dass dir Braunschweig die Lichter ausschießt. Und der mit deutlichem Abstand wichtigste Key gegen die Basketball-Löwen aus Braunschweig und unser größtes Problem, Scott Atherton stoppen. Und hier sehe ich aktuell ein Problem. Wir haben auf der Center-Position Hans Brase, 2,6 Meter. Wir haben Ariel Hook-Porti, 2,13 Meter und Jonas Wohlfahrt-Bottmann, 2,8 Meter. In der Theorie sollten diese, von der Größe zumindest, von der Gewichtsklasse, einen Scott Atherton stoppen können. Atherton ist aber ein überragender Rebounder, ist ein überragender Player einfach, ist einfach ein überragender Spieler, der unter dem Korb immer zu Punkten kommt, der ein guter Offensiv-Rebounder ist. Und von dem her wird es echt wichtig sein, dass wir ihn irgendwie in Zaum halten. Eventuell könnte auch eine Taktik sein, dass du sagst, wir verteidigen die gegnerischen Guards und Forwards extrem gut und dann soll Braunschweig eben über Scott Atherton spielen. Dann sollen sie ihm den Ball geben, dann soll er 30 Punkte und 15 Rebounds machen. Aber wenn der Rest dann zusammen eben auch nur 40 Punkte hat, dann ist es in Ordnung. Hier muss man auf jeden Fall schauen, wie verteidige ich. Schaffe ich es, Scott Atherton einzudämmen, schaffe ich es, ihn bei 10 und 5 zu halten, dann wäre auf jeden Fall viel gewonnen, auf jeden Fall schon mal. Oder sage ich, mir ist egal, was Erden macht, soll er halt 30, 15 auflegen und die anderen machen halt nichts und werden gut verteidigt. Aber hier ist das Problem, ich frage mich, wer soll Scott Erden verteidigen? Jonas Wolfert-Bottmann hat Potenzial, ihn zu verteidigen, ist aber noch nicht auf dem Fitness- oder auf dem Gesundheitsniveau, um einen Scott Everton wirklich einzuschränken. Hans Brase ist einfach kein Center, der jetzt mit einem Scott Everton mithalten kann. Brase ist eigentlich ein Power-Forward. Und Ariel Hook-Porty ist zu grün. Everton ist einfach ein Spieler, der jetzt über 3 Saisons in der BBL gezeigt hat, was er kann. Und ich meine, wenn man sich allein mal die Statistiken anschaut, 17,8 Punkte, 9,4 Rebounds in der letzten Saison, das sind Statistiken von einem John Brockman. Und der wäre auch nicht von unseren Big Men zu stoppen gewesen. Von den 9,4 Rebounds sind 3,7 offensiv. Er macht fast 4 Offensiv-Rebounds pro Spiel. Das ist ein Haufen. Also musst du auf jeden Fall unter deinem eigenen Brett es schaffen, dass Scott Atherton nicht an die 7, 8 Offensiv-Rebounds kommt, sondern dass du ihn vielleicht bei 2 Offensiv-Rebounds hältst, dann hat Braunschweig weniger Chancen. Wenn du es dann noch schaffst, Braunschweig bei wenigen Turnover oder bei vielen Turnover zu halten, also sagen wir mal 5 Offensiv-Rebounds von Braunschweig gesamt, 10 Turnover, 20 Turnover von Braunschweig, du hast viele Würfe mehr, aber hast auch viele Würfe von Braunschweig noch verhindert. Aber da sehe ich wirklich so ein bisschen das Problem, gerade in Scott Atherton und seiner Rebound-Stärke. Wir haben schon das Rebound-Duell gegen den MBC mit 42 zu 31 verloren. Und hier wird es auf jeden Fall wichtig sein, Scott Atherton ausboxen, gegen ihn gut rebounden. Das wird auf jeden Fall so der Key schlechthin sein. Du musst Atherton stoppen, sonst hast du keine Chance. Oder du lässt ihn walten, aber auch nicht unter dem offensiven Brett in Sachen Rebounds und kümmerst dich um die anderen. Das sind meine Key Facts oder meine Key Matchups für das heutige Spiel gegen die Basketball-Löwen Braunschweig. Ich wünsche euch jetzt, ich beeile mich jetzt mit der Abmoderation. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß heute Abend bei uns in der Halle in der MHP-Arena. Ich meine, 20:30 ist das Spiel. Wir hoffen auf einen zweiten Streich, auf den zweiten Sieg und auf die nächste Runde im Pokal, das Viertelfinale dann. Und wir sehen uns in der Halle heute. Bis dahin sage ich ciao.